Die Reserven werden knapper. Man geht zum Teil vielleicht schon so auf dem Zahnfleisch, wie man so sagt. Dann empfindet man auch diese täglichen Anforderungen als noch belastender und sie treffen einen dann womöglich noch härter. Und da haben wir Teufelskreise, die gut wären, wenn wir sie auflösen könnten, weil das eben alles sehr eng miteinander zusammenhängt. Und wir erleben eben auch, dass Arbeitgeber sich oft schwer tun, grundlegend Dinge zu verändern.
Hör dich sicher. Der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Die heutige Folge ist ein Rückblick auf die Online-Veranstaltungswoche Woche der psychischen Gesundheit. Sie wurde von den Arbeitspsychologinnen der VBG Ende November 2023 angeboten. Heute sprechen wir mit Jasmin Kicks über ihren Beitrag »Ist das noch Flow oder schon Burnout?« Woran erkenne ich, dass ich nicht mehr im Flow bin, sondern schon Gefahr laufe, in den Burnout abzurutschen? Warum kommt es zum Burnout? Was sind arbeitsbedingte Risikofaktoren und Präventionsmöglichkeiten? Und was kann die VBG anbieten? Gehört Burnout-Prävention auch zum Arbeitsschutz? Darüber werden wir jetzt sprechen. Hallo Jasmin, schön, dass du da bist und dass wir heute gemeinsam noch einmal auf die Woche der psychischen Gesundheit zurückblicken können. Stell dich doch vielleicht unseren Hörern noch mal kurz selber vor.
Hallo Markus, ich bin Jasmin Kicks und ich bin seit fast 20 Jahren in der Arbeitspsychologie der VBG tätig. Und in der Arbeitspsychologie schauen wir immer, was sind denn neue Trends und Veränderungen in der Arbeitswelt und wie verändern sich dadurch auch die Anforderungen an die Beschäftigten. Auch ihre Ressourcen, wie verändern die sich und was wissen wir über die Gesundheit von Beschäftigten. Und in meiner Arbeit bin ich auch sehr stark vernetzt mit anderen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen bei unserem Dachverband, der DGUV, weil wir eben gemeinsam gut vernetzt diese Themen voranbringen möchten.
Ja, und überhaupt auch interessant, dass obwohl sich die Arbeitswelt ja immer wieder verändert und auch gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten massiv verändert hat, das Thema Burnout mindestens wichtig geblieben ist, eher sogar immer wichtiger geworden ist. Was hat dich also persönlich vielleicht so ein bisschen bewogen, dass du das jetzt in der Woche der psychischen Gesundheit als Thema genommen hast?
Zum einen wird das Thema sehr viel nachgefragt bei uns. Also die Unternehmen sprechen uns, mich und unsere Kolleginnen und Kollegen da immer wieder drauf an und es wird nachgefragt, was kann man denn für Stressmanagement-Angebote installieren, damit wir unsere Beschäftigten schützen können. Also da gibt es auch eine große Nachfrage einfach von Seiten der Betriebe. Wir werden auch dann gefragt, ist das denn eine Berufskrankheit und so. Das ist eben auch, wo wir Aufklärungsarbeit leisten können. Persönlich muss ich sagen, bewegt mich schon, wenn man viele Erfahrungsberichte hört, dass man den Eindruck hat, Menschen gelingt es sehr schwer, aus diesen Erschöpfungsspiralen wieder rauszukommen. Und das beschäftigt uns schon. Und da müssen alle an einem Strang ziehen. Auch Unternehmen haben da ein Stück weit eine gewisse Hilflosigkeit, ja, wenn sie sehen, sie haben eben Fälle von Burnout oder zunehmende Arbeitsunfähigkeitszahlen und Erschöpfung und sie wollen etwas tun. Sie merken aber, wie komplex das ist, etwas zu verändern und die Beschäftigten zu schützen. Und wir wissen eben auch, dass das zeigen aktuelle Zahlen immer wieder, dass bis zu 30% der Beschäftigten ständig unter Müdigkeit und Erschöpfung bei der Arbeit leiden. Und das ist schon eine ernstzunehmende Situation, weil wenn diese Beschäftigten weiterhin in den gleichen Arbeitsbedingungen stecken, werden eben ist das wie ein Teufelskreis, dann werden die Ressourcen und die Reserven ja immer weiter aufgebraucht. Insofern auch in die Zukunft geschaut, ist es schon eine Situation, an der alle arbeiten müssen und schauen müssen, wie können wir das verbessern, diese Situation.
Ja, wie du schon in deinem Titel auch gesagt hast, das ist ja durchaus auch so eine Grenze, die dann überschritten wird. Erst ist man im Flow und alle bewundern einen und sagen, Mensch, super, was du alles schaffst und leistest. Und irgendwann ist dann diese Grenze überschritten, ob man es merkt oder vielleicht nicht, wie auch immer. Und dann wird aus dem Flow eben ein Burnout. Wie kamst du überhaupt dazu, diesen Titel so zu formulieren? Ich glaube, der ist schon auch ein bisschen angeeckt, oder?
Ja, ist es noch Flow oder schon Burnout? Ja, ich wollte ein bisschen aufrütteln mit dem Thema und natürlich auch schon einen Impuls setzen, denn Flow ist ein Zustand, den wir uns eigentlich alle wünschen. Es fliegt einem alles zu, wir gehen in unserer Arbeit auf und alles funktioniert perfekt und wir fühlen uns leistungsfähig und wirksam. Ja, das ist ein Zustand, den wir uns einfach alle sehr herbeisehen. Und an dem Flow-Zustand, ich stelle mir dann immer so vor, wie so ein Surfer, der auf der perfekten Welle ganz oben surft. Und dieses Gefühl, ja, das ist einfach diese Perfektion. Und wenn wir solche Herausforderungen meistern, wie diese perfekte Welle zu surfen, dann sind wir natürlich aktiviert. Also wir haben, wir sind voll konzentriert, wir sind angespannt und das gehört auch zu solchen Herausforderungen und zu solchen Aufgaben dazu. Und so wie ich jetzt gerade, ja, wenn ich hier reinspreche, will ich das gut machen und ich bündel meine ganzen Kräfte und ich bin aktiviert. Das merke ich an meiner Stimme, das merke ich an meinem Herzschlag, meine Muskulatur ist angespannt. Ja, das ist eben Zustand, wo ich meine Kräfte bündle und wenn das dann auch noch gut funktioniert, dann kriege ich ja auch eine Belohnung dafür. Ja, ich kriege ein positives Feedback, ich kriege Applaus, wenn ich als Surfer gut die Welle reiten kann. Ja, und ich bekomme was zurück und es fühlt sich einfach ja, sehr positiv an. Es kann dann eben sein, dass wir dieses Gefühl der Aktiviertheit, der Anspannung auch verknüpfen mit Leistungsfähigkeit, mit Wirksamkeit und wir bekommen dann eben auch eine Belohnung und ein gutes Feedback und das ist für uns Menschen auch mit einer gewissen Sicherheit verbunden, dass wir sagen, ja, ich stehe gut da. Es kann dann eben passieren, dass wenn wir das so sehr eng miteinander verknüpfen, dass in unseren alltäglichen, sage ich mal, Arbeitsabläufen, in dem alltäglichen Arbeitsalltag, wo wir eben sehr viele Wellen angeboten bekommen und die alle meisterlich bewältigen wollen und gut dastehen wollen, dass das eben diese Welle, die ja von Natur aus wieder abflacht, dass wir diese Situation der Erholung und des Durchatmens verpassen. Und weil sich eben das so sehr verknüpft ist in uns, dass eben erfolgreich zu sein auch bedeutet mit diesem Gefühl der Aktivierung, das gehört einfach zusammen. Und dann kann es uns passieren, wenn dann die Welle abflacht und wir wollen dann eben auch die nächsten Anforderungen immer bewältigen, dass wir den Zeitpunkt nicht finden, wo es gut wäre, jetzt wieder in die Entspannung zu kommen.
Da wird ja in der Arbeitswelt gerne mal von High Performance gesprochen und das wird doch auch ziemlich gerne gesehen, oder?
High Performance wird bei uns immer derjenige gesehen, der auf Dauer immer vollpowert und scheinbar gar keine Pausen braucht, am Wochenende durcharbeitet. Und das ist missverständlich und auch irreführend. Also es ist ganz wichtig, ein gutes Maß zwischen Aktivierung und Erholung zu finden und das gut auszubalancieren, das wäre eigentlich ein High-Performer. Weil der kann auf Dauer auch gesund bleiben, wenn er hohe Anforderungen erlebt. Wenn jemand ständig überaktiviert ist und dadurch möglicherweise auch seine Gesundheit gefährdet, krank wird, Beschwerden entwickelt und im schlechtesten Fall dieses Verhalten auch noch von seinen Kollegen oder Beschäftigten erwartet, dann ist es auf Dauer keine High-Performance. Dann merken wir gar nicht, dass die Leistung abfällt. Und was dann bei Burnout eben typisch ist, dass Betroffene ganz oft schildern, dass sie immer versucht haben, diesen Leistungsanspruch zu halten und diese volle Leistung aufrechtzuerhalten. Und dass dieser Zeitpunkt, wo man merkt, ich muss viel mehr Energie reinstecken, die ich eigentlich auch gar nicht mehr habe, und nicht weiß, woher ich sie bekommen soll, dass das am Ende die Kräfte aufzehrt und es ein schleichender Prozess ist, wo man merkt, dass auch körperlich das System in Schieflage gerät. Deswegen habe ich das so genannt, weil es eben Verwechslungsgefahr besteht.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch sehr, sehr gut, weil es auch schon mal diesen Prozess des Nachdenkens so ein bisschen anregt, weil es eben auch so ein fließender Übergang ist. Und das Schlimme ist ja, ich setze ja jede Menge Erwartungen dann auch, wenn ich ständig High-Performer bin und ständig im Flow bin. Und wenn das dann eben auf einmal nicht mehr geht, dann erfülle ich die Erwartungen an mich selber und auch der anderen an mich eben nicht mehr. Und das ist dann schwierig. Und man sieht es ja auch, dass die WHO zum Beispiel, die Weltgesundheitsorganisation, das jetzt ja in ihren Kriterienkatalog so ein bisschen aufgenommen hat, den ICD-11. Da ist Burnout jetzt neu kategorisiert worden. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, was das für Konsequenzen hat?
Ja, wir haben jetzt eine Neuauflage des ICD und das ist die Klassifikation der Erkrankung, die eben auch unsere Ärzte nutzen, wenn sie eine Diagnose stellen, also auf unsere AU-Bescheinigung eine Diagnose schreiben müssen, dann verwenden sie eben ein ICD-Kürzel. Und in diesem ICD-11, in der Neuauflage, ist Burnout nach wie vor nicht als Erkrankung definiert, sondern es ist immer noch ein Faktor, der den Gesundheitszustand beeinflusst. Das geht jetzt ein bisschen sehr in die Details, aber das war es vorher auch schon. Und dort ist es eingegliedert unter der Problematik von Beschwerden, die in Verbindung mit Berufstätigkeit und Arbeitslosigkeit stehen. Und das ist neu. Vorher war Burnout nicht explizit mit der Arbeit klassifiziert und konzeptualisiert. Und das war vorher eher offen. Und jetzt ist aber Burnout demnach ein Syndrom, das als Folge von chronischem Stress am Arbeitsplatz auftreten kann. Also Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich bewältigt wurde. Und das ist neu und das hat natürlich auch uns aufhorchen lassen, denn wir haben schon erwartet, dass jetzt auch Nachfragen kommen, auch in der Richtung, ist es jetzt eine Berufskrankheit etc. Ja.
Ja, das ist aber trotzdem interessant, dass es dadurch jetzt mehr in die Diskussion kommt. Also das heißt, die Leute trauen sich vielleicht auch eher drüber zu reden und es wird dann eben auch viel offener ein bisschen damit umgegangen, so dass man dann eben auch so eine Diagnose wie Burnout am Ende annehmen kann und vielleicht dann auch etwas da tun kann. Wobei manchmal finde ich es auch ein bisschen verwirrend, wenn man jetzt sagt, einerseits wird es als ja als Symptom angenommen, aber eben nicht als Erkrankung. Also das ist schon ein bisschen, wie gesagt, verwirrend, oder?
Ja, das ist eine sehr fachliche Diskussion, die eben in Fachgesellschaften und unter Wissenschaftlern geführt wird, weil man eben diese Erkrankungen, die in diesen Katalogen, diesen Klassifikationen zu finden sind, die müssen in gewisser Hinsicht klar abgrenzbar sein. Und das hat man jetzt für Burnout immer noch nicht gesehen. Also es lässt sich immer noch nicht eindeutig von einer Depression oder anderen psychischen Erkrankungen wie Angststörungen abgrenzen. Da gibt es einfach sehr viele Schnittmengen. Und deswegen aber immer noch diese Entscheidung, dass man das eben so aus der Forschungslage bisher nicht ableiten kann, dass Burnout eine ganz eigene Erkrankung ist.
Das heißt also, wir haben wir haben zumindest Symptome, die darauf hinweisen, dass das so sein kann. Wie kann ich denn ein bisschen klarer vielleicht noch fassen, woran man jetzt einen Burnout erkennt und wo zum Beispiel der Unterschied zur Depression besteht?
Ja, beim Burnout haben wir eine ganz starke Energieerschöpfung. Ja, vorher eine sehr starke Leistungsfähigkeit, die subjektiv so empfunden wurde. Das hört man auch immer in Berichten. Ich habe gepowert ohne Ende. Ja, ich habe Tag und Nacht gearbeitet und ich fühlte mich gut dabei. So, das hört man ganz oft in Berichten. Und im Gegensatz dazu dann diese starke Energieerschöpfung auch körperlich. Wir hatten manchmal so Aussagen, ne? Mir war der Stecker gezogen. Ja. Und dazu kommt diese emotionale Erschöpfung. Dann gar nicht mehr können, nicht mehr wissen, wie man den nächsten Tag gestalten soll. So ein starker Zynismus auch in Bezug auf die Arbeit. Die Dinge ganz schwarz sehen, auch sehr hart zu sehen. So eine mentale Distanz zur Arbeit zu haben, wirklich nur noch so kalt zu funktionieren. Und eben dieses Gefühl der Ineffektivität, nicht mehr zu können, das ist eben, was Betroffene als besonders belastend empfinden. Und das ist das auch, was, wo lange sie lange gegen ankämpfen, ne? Mit noch mehr Leistung, noch mehr die Reserven anzapfen. Ja, dieser Leistungsabfall ist eben das sehr, sehr, dieser subjektive Leistungsabfall, dieses noch mehr Anstrengen ist eigentlich so ein Kernsymptom von Burnout-Prozessen. Und bei der Depression ist ja auch kurz zusammengefasst, ist diese gedrückte depressive Stimmung, das kann mitunter ganz ähnlich sein wie das, was ich eben beschrieben habe, auch so ein Interessensverlust, ne? Da merkt man schon, das ist schon im Prinzip, hat das sehr viele Schnittmengen. Freudlosigkeit, Antriebsmangel, starke Müdigkeit und Ermüdbarkeit. Und da könnte man jetzt auch einen kleinen Unterschied sehen. Eben im Burnout ist dieses Funktionieren, dieser starke Leistungsanspruch, der über lange Strecken eben noch aufrechterhalten wird und aufrechterhalten werden kann, das ist so ein zentraler Unterschied, finde ich. Aber es gibt schon eine große Schnittmenge und deswegen ist es schwierig. Wissenschaftler und die Fachgesellschaften haben eben die Hypothese, dass Burnout eine Facette einer Depression sein könnte oder eine Variante oder eine Vorstufe, dass eben eine Depression ganz am Ende eines Burnouts eintreten kann.
Tja, wenn man dann noch bedenkt, dass es ja Studien gibt, wo man sagt, dass fast ein Drittel der Beschäftigten solche Symptome und Beschwerden tagtäglich hat, dann ist das ja schon was, was wirklich in der Bevölkerung schlicht und einfach angekommen ist. Ist es denn dann auch eine Berufskrankheit?
Berufskrankheiten, das ist sehr, sehr klar geregelt. Berufskrankheiten sind solche Erkrankungen, die in der Berufskrankheitenverordnung aufgeführt sind. Und das sind dann nur solche Erkrankungen, für die eben nachgewiesen ist, dass sie bei bestimmten Personengruppen, bei bestimmten Tätigkeiten in erheblich größerem Grad vorkommen als in der allgemeinen Bevölkerung. Das ist zum Beispiel bei Berufskrankheit der Haut ganz anschaulich zu erklären, wenn zum Beispiel Bäcker oder Friseure mehrere Stunden am Tag Feuchtarbeit machen oder eben flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe tragen müssen, dann ist das Risiko eben deutlich erhöht im Vergleich zum Risiko, das die Allgemeinbevölkerung hat, ne? Und dann versucht man, solche Berufskrankheiten zu verhüten. Dieser Nachweis muss aber immer erst erbracht werden, dass es bestimmte Tätigkeitsgruppen gibt, bestimmte Beschäftigtengruppen, bestimmte Berufsgruppen, die in erheblich höherem Maße ein Risiko ausgesetzt sind. Und das gibt die Studienlage für Burnout und bestimmte Berufsgruppen zurzeit einfach nicht her. Was wir im Moment haben, seit letztem Jahr, ist die Anerkennung der Berufskrankheit bei Rettungssanitätern, und zwar PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung. Das ist so das einzige Beispiel von psychischen Erkrankungen oder Folgestörungen, die wir bisher im Bereich der Berufskrankheiten haben. Wir brauchen da immer eine ganz fundierte Studienlage, die gesichert Auskunft darüber gibt, ist die Arbeit, die Tätigkeit, die man ausführt, Ursache für diese Erkrankung. Und dazu kommt jetzt natürlich noch das Burnout nicht als Erkrankung klassifiziert ist. Aber so wäre der Prozess. Und die Situation haben wir für Burnout derzeit. Und in nächster Zeit werden wir sie auch nicht haben. Haben wir nicht.
Das heißt, man müsste eigentlich auf die hauptsächlichen Symptome schauen, beziehungsweise auf diese Zwischenthemen wie die Erschöpfung, die Müdigkeit und so. Könnte man da vielleicht einfach sagen, wenn man auf die Gründe schaut, wie man überhaupt in diese Erschöpfung kommt, wär das ein Zugangsweg?
Wir haben damals auch in der Woche der psychischen Gesundheit im Chat gefragt, da waren ja sehr viele Teilnehmer, was glauben Sie, was führt dazu, dass man in dauerhaften Stress und in Überforderung gerät? Und da wurden viele Dinge genannt, die zum einen von außen auf uns zukommen, aber auch Dinge, die von innen eine Rolle spielen. Was von außen auf uns zukommt, also Dinge, die uns fordern, da wurden genannt zum Beispiel so Faktoren wie Arbeitsverdichtung, also zu viel zu tun, zu wenig Personal, hoher Druck, also Leistungsdruck, Zeitdruck oder Druck von Führungsseite, ungeplante Änderungen, fehlende Anerkennung und fehlende Einarbeitung. Solche Dinge kamen dort eben auch im Chat und das ist auch das, was sich mit der Forschungslage größtenteils deckt. Es wurden aber auch Dinge genannt, die aus dem Inneren kommen, ja, die uns antreiben, um bestehen zu können, um Anforderungen meistern zu können. Eine hohe Erwartungshaltung, die wir an uns selbst haben, innere Antreiber und sowas wie Perfektionismus, sowas wurde genannt. Arbeitgeber haben diese Pflicht, vor allem die Faktoren, die in den Arbeitsbedingungen liegen, zu gestalten. Und wir wissen auch, dass diese Dinge dann auch in Wechselwirkung geraten mit unseren inneren Einstellungen. Und wenn ich zum Beispiel Personalmangel habe, ständig, dann strenge ich mich auch sehr an, damit der Chef oder der Kunde nicht unzufrieden ist. Und wenn ich dann eine dauerhafte Überlastung habe, kann ich mich eventuell auch nicht gut erholen. Und das nimmt mir auf Dauer auch eben diese Reserven, von denen ich sprach, und fühle mich aber gleichzeitig immer verpflichtet. Und dann kriege ich so ein Gefühl von diesem Hamsterrad. Und das ist auch diese Schwierigkeit, wenn so viele Menschen täglich müde und erschöpft zur Arbeit gehen, dann weiß man auch, dass ihnen natürlich, wenn man sich vorstellt, die Reserven werden knapper. Man geht zum Teil vielleicht schon so auf dem Zahnfleisch, wie man so sagt. Dann empfindet man auch diese täglichen Anforderungen als noch belastender und sie treffen einen dann womöglich noch härter. Und da haben wir Teufelskreise, die gut wären, wenn wir sie auflösen könnten, weil das eben alles sehr eng miteinander zusammenhängt. Und wir erleben eben auch, dass Arbeitgeber sich oft schwer tun, grundlegend Dinge wie Personalmangel, hohen Leistungsdruck, hohen Druck zu verändern, langfristig. Fast alle Menschen, die haben eben dieses starke Bedürfnis, auch leistungsfähig zu sein, wirksam zu sein und Anforderungen auch erfüllen zu können, das hat psychisch eine sehr hohe Bedeutung für uns bei der Arbeit und auch in der Gesellschaft insgesamt. Weil wenn man leistungsfähig ist, ist man auch ein wertvoller Teil der Gesellschaft. Und das ist etwas, womit wir alle sehr stark identifiziert sind. Und diese Erwartungen wollen wir auch erfüllen. Es entspricht auch psychologischen Grundbedürfnissen, dass wir diese Dinge erfüllen können. Denn dann ist es gut für unseren Selbstwert, wir bekommen Anerkennung und wir haben das Gefühl von Sicherheit und Kontrolle. Und deswegen sind wir bereit, auch einzuspringen und Anforderungen so gut wir können zu erfüllen. Das bringen wir in der Regel alle mit.
Ja, das heißt also, jetzt haben wir viel erfahren, wie Menschen durch ihren Arbeitsablauf und durch ihre eigenen Ansprüche sozusagen in Burnout oder Depression reinkommen. Das heißt, ich müsste mir eigentlich auch die Arbeit und die Risikofaktoren vielleicht, wie das überhaupt vom Setup ist, genauer anschauen. Das ist ja dann auch wieder eine Aufgabe für die Forschung, aber sicher nicht so leicht, oder?
Das ist tatsächlich sehr komplex, weil wir wollen ja genau wissen, und das erwarten auch die Arbeitgeber und die Arbeitgebenden von uns, dass man, dass sie die Verantwortung für die Dinge übernehmen, die sie eben auch verursachen oder gestalten können. Und deswegen ist diese akkurate Forschung sehr wichtig, dass man eben auch sagt, was sind denn Risikofaktoren, die tatsächlich nur aus der Arbeit resultieren. Und da muss man sich vorstellen, dass diese Studien, die das erforschen, die sind sehr komplex. Zum einen müssen sie über einen längeren Zeitraum Beschäftigte zum Beispiel begleiten oder auch befragen und auch ihren Gesundheitszustand erheben, um zu sehen, wie entwickelt sich eigentlich die Arbeit, der Einfluss der Arbeit über die Zeit und zeigen sich dann auf der Seite der Gesundheit Auswirkungen. Und das ist ganz wichtig, dass das eben Längsschnittstudien sein müssen. Und es ist ganz wichtig, dass das zum Beispiel Studien sind, in denen andere Risikofaktoren, also zum Beispiel Vorerkrankungen oder andere Belastungen kontrolliert werden, damit man das genau ausrechnen kann, welchen Anteil an diesen Erkrankungen zum Beispiel oder Beschwerden hat denn tatsächlich die Arbeitsbedingungen. Das ist sehr komplex. Und unterm Strich, weil das so komplex ist, wissen wir schon ein bisschen was, welche Arbeitsbedingungen Burnout mit verursachen können oder verursachen können. Aber was wir wissen, kann ich sagen, dass eben als Risikofaktoren bei der Arbeit für Burnout in Frage kommen Überlastung und zu hohe Anforderungen auf Dauer. Stress kurzfristig zu bewältigen ist für uns Menschen überhaupt kein Problem. So ist unser Körper angelegt. Aber wenn wir auf Dauer diese Regenerationsphasen nicht haben oder auf Dauer überlastet sind, das ist eben diese Schwierigkeit, da macht die Dosis das Gift im Zweifelsfall. Dann ist ein wichtiger Punkt, habe ich Spielräume, Handlungsspielräume, meine Arbeit zu gestalten oder bin ich in einem sehr engen Korsett, auch zum Beispiel in Bezug auf die Arbeitszeit. Dann die Frage der Arbeitsplatzunsicherheit. Dass Sicherheit ein wichtiger Faktor für uns Menschen ist, als Grundbedürfnis, habe ich schon angedeutet. Also Arbeitsplatzunsicherheit auch ein Risikofaktor. Und als vierter, wo man sagen kann, da ist die Studienlage auch schon ganz gut, sind hohe emotionale Anforderungen. So, das sind diese vier Bereiche, die ich jetzt gerade nennen konnte, wo die Studienlage ganz gut ist. Aber ich muss auch sagen, es kann noch weitere Faktoren geben, wo es einfach im Moment diese Studienlage noch nicht gibt.
Ja, ist trotzdem schon ein ganz schön großes Spektrum, denke ich mal, mit vielen, vielen Facetten und ist auch viele Berufe erreicht. Wenn wir in die andere Ecke schauen, kann man denn etwas tun, um vielleicht der Sache vorzubeugen? Also gibt es Präventionsmöglichkeiten?
Der Arbeitgeber hat ja nach Arbeitsschutzgesetz die Verpflichtung, die Arbeitsbedingungen zu beurteilen. Das tun auch sehr, sehr viele Arbeitgeber, aber in diesem Bereich dieser, wenn wir an diese Faktoren denken, die ich gerade gesagt habe, Überlastung, hohe Anforderungen auf Dauer, Spielräume, Arbeitsplatzunsicherheit, emotionale Anforderungen, das müsste alles immer auch, das gehört alles mit rein in diese Beurteilung der Arbeitsbedingungen, dann müsste man eben auch über Maßnahmen entscheiden. Das ist die Aufgabe, die der Arbeitgeber hat, die Arbeitgebende haben nach Arbeitsschutzgesetz. Und das ist keine leichte Aufgabe, da braucht es auch viel Ressource und Engagement der Arbeitgebenden. Und das ist aber ihr zentraler Auftrag, dann eben auch mit Maßnahmen zu schauen, wie schaffen wir es denn, in eine gute Produktivität zu kommen. Wann kippen wir in Überlastungssituationen? Woran merken wir das? Was sind für uns die Kennzeichen, wenn Mitarbeiter ausfallen, wenn die Unzufriedenheit steigt, wenn Kundenrückmeldungen schlechter werden? Und was tun wir dann? Was sind die Konsequenzen? Also das ist ein Diskurs, der im Betrieb stattfinden müsste, von lebendigem Arbeitsschutz, der eben auch schaut, was sind das, was wir im Alltag erleben, wo erleben wir Überlastung zum Beispiel und was sind unsere Ideen, unsere Maßnahmen, die wir dagegen stützen, die wir dagegen steuern, weil unterm Strich ist auch die Produktivität und der Output unserer Arbeit, ne, der wird davon auch mit beeinflusst, wenn wir solche Schieflagen haben. Das ist einmal die Verantwortung und auch die Präventionsaufgabe des Arbeitgebers. Und dem Einzelnen, da ist mir ganz wichtig zu sagen, der Einzelne steckt manchmal eben in einem Hamsterrad drin und es ist schwer, aus bestimmten Situationen rauszukommen. Aber es ist wichtig, auf Überforderungssymptome zu achten und auf Überlastungssymptome. Und viele, die zuhören, die kennen das vielleicht, ne? Die kennen auch diese Situation, dass sie zum Beispiel am Wochenende oder im Urlaub gar nicht mehr so richtig zur Ruhe kommen, dass sie so eine Rastlosigkeit behalten oder gar nicht mehr so entspannen wie früher. Und viele, wenn sie im Hamsterrad sind und das Gefühl haben, nur noch zu funktionieren, ihre Reserven aufzubrauchen, dass der Körper in Schieflage kommt, Bluthochdruck, Schlafstörungen. Das ist eben an dieser Stelle auch der Appell, dahin zu schauen und für sich zu sorgen.
Es gibt ja viele Maßnahmen, die wichtig sind, gerade für ein soziales Miteinander. Aber kannst du uns vielleicht eine Maßnahme nennen, die bei der Arbeit vielleicht einen besonders großen Schutzeffekt hat, die du nochmal besonders hervorheben möchtest?
Ein Beispiel ist das Thema Arbeitszeit, weil wir sehen jetzt auch wieder in neueren Studien, dass wenn wir Pausen ausfallen lassen oder spät am Abend arbeiten und dann früh morgens wieder anfangen und das auf Dauer, da zeigt sich einfach, wie wichtig diese Regenerationszeiten für uns sind. Es zeigen sich, wenn wir die nicht einhalten, vermehrt Rückenschmerzen, auch wieder Schlafstörungen, Müdigkeit und auch wieder diese Erschöpfung. Und wir haben die Situation, dass obwohl es eigentlich anders sein sollte, über 20% der Menschen in Deutschland ihre Arbeitszeit gar nicht erfassen. Und das sollte eigentlich aber sein. Und wenn wir das täten, hätten wir auch da mehr Transparenz und könnten besser füreinander sorgen und auch diese Präventionsmaßnahme, die das ja auch ist, gut für uns nutzen.
Das ist ja sicher eine Möglichkeit, wo die VBG auch helfen kann. Gibt es denn sonst Angebote der VBG, die man zur Unterstützung nutzen kann?
Ja, wir stehen natürlich Arbeitgebern zur Verfügung mit vielen Informationen auf unserer Webseite, aber auch Beratung. Wir haben zum Beispiel für die Durchführung der Beurteilung der Arbeitsbedingungen, wir haben in den Bezirksverwaltungen auch immer eine Arbeitspsychologin, Arbeitspsychologen vor Ort und andere Ansprechpartner, die man auch ansprechen kann für eine Beratung vor Ort. Dann haben wir sehr viele gute Seminare, auch zu diesen Themen, die sehr nachgefragt sind. Das kann ich auch sehr empfehlen und es gibt eine schöne Veranstaltungsreihe meiner Kollegen und Kolleginnen der Arbeitspsychologie bei der VBG, das virtuell, das ich auch sehr empfehlen kann. Also es lohnt sich, da nochmal nachzufragen bei uns, in der Bezirksverwaltung oder bei uns in der Hauptverwaltung um zu hören, was gibt es denn noch, was ich nutzen kann?
Ja, also viele wichtige Informationen, die wir natürlich auch in die Shownotes entsprechend eintragen, sodass unsere lieben Hörerinnen und Hörer dann auch darauf zugreifen und eben euch kontaktieren können. Vielen Dank für die Information und so ein bisschen für den Einblick auch in die Forschung. Es ist kein leichtes Thema, aber eben ein sehr wichtiges. Okay, dann dir heute noch einen schönen Tag eben und ein bisschen Zeit zum Entspannen.
Ja, ich werde noch ein bisschen Zeit in der Hängematte verbringen. Und du?
Ja, ich werde mal schauen. Vielleicht kriege ich noch eine Kugel Eis.
Sehr schön. Mach's gut, danke.
Ja, danke.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast@vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.